Liebe Gemeinde, liebe Freunde, liebe Gäste, ich freue mich einfach, dass ich jetzt heute Morgen hier nochmal Gottes Wort euch bringen kann. Und auch in dieser Runde, also Überraschungsgäste, sage ich mal, oder Freunde, die da sind. Und auch einfach viele von euch, die auch Bambi und meinen Weg oder uns als Familie schon lange begleiten, sind hier. Und deshalb freuen wir uns auch, dass wir so ein bisschen eine Verabschiedung oder eine Segnung heute mit euch auch erleben dürfen. Dafür sind wir wirklich Gott dankbar, für all diese vielen Jahre. Ich möchte nochmal zu Anfang meiner Predigt beten und auch diese Zeit dann unter Gottes Segen stellen. Herr, wir haben gerade so wunderbar von dir gesungen. Und wir bekennen dich als diesen wunderbaren Herrn, der gekommen ist, sodass wir Leben haben. Und wir bitten dich jetzt, segne das Hören und das Reden. Lass es zu deiner Ehre werden. Amen. Was macht dich glücklich? Oder wie würdest du ein glückliches Leben für dich selber so beschreiben? Oder im Blick auf unsere Mitmenschen, wen würdest du als glücklich bezeichnen? Ich glaube, es ist eine wichtige Frage. Denn je nachdem, wie wir diese Frage beantworten, werden wir unser Leben darauf ausrichten. Denn wir wollen ja glücklich sein. Klar, es ist individuell wahrscheinlich jetzt sehr unterschiedlich. Wenn ich jetzt hereinhorchen würde in eure Gedanken oder euch das Mikro geben würde, für manche ist es einfach wichtig, dass wir diese Freiheit haben, dass wir dankbar sind für eine Unabhängigkeit, dass ich hier reisen darf und vieles machen darf. Für andere ist es einfach diese Erfüllung auf der Arbeit, im Job. Oder andere sehen die Lebensfreude in glücklichen Beziehungen. Und dann gibt es welche, die legen viel Wert auch auf ihre Gesundheit. Alles auch gut. Und nur ein paar Beispiele dafür, wie wir Menschen uns ein glückliches und erfülltes Leben vorstellen. Als Jesus von Nazareth, dieser Jesus, seinen Dienst begann und die gute Nachricht vom Anbruch seines Reiches verkündete, spürten auch die Menschen aus Galiläa und aus anderen Gegenden in Israel, dass Jesus anders war. Besonders anders auch als die politische und die religiöse Elite der damaligen Zeit. Sie spürten Jesu Vollmacht und erlebten, wie er Menschen mit verschiedensten Krankheiten und Beschwerden wieder gesund machte. Und so verwunderte es auch nicht, dass gleich schon am Anfang von Jesu Wirken sich immer größere Menschenmengen auf dem Weg zu ihm machten. Wir werden ja den Text hier aus Matthäus 5, die Seligpreisung uns anschauen und die Vorgeschichte erzählt davon. In Jesus sahen sie ihre Hoffnung auf eine Messias-Figur erfüllt. Da ist nun endlich jemand, der ihnen nicht nur eine Antwort darauf geben kann, wie ein gelungenes und ein glückliches Leben aussehen kann, nein, sogar mehr. Da ist nun endlich jemand, der ihr Leid sieht und gleichzeitig die Macht hat, auch dieses Leid zu überwinden. Doch dann, wie immer auch, Jesus überrascht uns. Und überraschte die Menschen damals. Als erstes erfahren wir, dass Jesus diesen Massen, die ja sich auf ihn zubewegte, dass er ihnen auswich und auf einen Berg stieg. Stattdessen wendete er sich dann hauptsächlich seinen Jüngern zu, die er kurz vor eingeladen hatte, alles zurückzulassen und sich mit ihm auf den Weg zu machen und von ihm zu lernen. Und es ist ja auch diese kleine Gruppe von Jüngern, den er dann zuvorderst die wohl bekannteste und berühmteste aller Predigten, diese sogenannte Bergpredigt, widmete, aus denen wir ja nur den Anfang dann gleich hören werden. Und es ist auch diese kleine Gruppe von Jüngern, denen Jesus dann bis zu seinem Tode die volle Aufmerksamkeit schenkt und die er auch erwählt hat, nach seiner Auferstehung seinem Namen und in seiner Vollmacht das Evangelium in die weite Welt zu tragen. Als zweites, ich habe ja gesagt, Jesus überrascht immer. Als zweites werden wir auch überrascht, weil das, was Jesus nun verkündigte, auf ersten Blick überhaupt nicht so anziehend war. Es entspricht ja überhaupt nicht, was wir Menschen so eigentlich mit Glücklichsein verbinden würden. Und so hören wir nun mal hinein in den Anfang der Bergpredigt oder wie auch in vielen Übersetzungen geschrieben steht, in die Seligpreisung. Lesen wir also jetzt die ersten 10 Verse aus dem 5. Kapitel des Matthäusevangeliums. Als Jesus die Menschenmenge sah, stieg er auf einen Berg. Er setzte sich, seine Jünger versammelten sich um ihn und er begann sie zu lehren. Er sagte, glücklich zu preisen sind die, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Glücklich zu preisen sind die, die trauern, denn sie werden getröstet werden. Glücklich zu preisen sind die Sanftmütigen, denn sie werden die Erde als Besitz erhalten. Glücklich zu preisen sind die, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden satt werden. Glücklich zu preisen sind die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Glücklich zu preisen sind die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Und glücklich zu preisen sind die, die Frieden stiften, denn sie werden Söhne Gottes genannt werden. Und glücklich zu preisen sind die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich. In meiner Predigt heute Morgen möchte ich auf 3 Punkte eingehen. Der erste Punkt, wie auch hier angeschlagen ist, Jesus und sein Herrschaftsanspruch, dann auch noch glücklich sein auf den Kopf gestellt. Das dritte ist Wert von rechten Beziehungen. Aber wir schauen uns jetzt erstmal diesen ersten Punkt an. Jesus und sein Herrschaftsanspruch. Wer ist denn dieser Prediger? Wer ist dieser Jesus, der wie kein anderer mit Vollmacht und Weisheit redet? Am Anfang unseres Predigttextes erfahren wir, dass Jesus auf einen Berg stieg. Dieser Berg, oder besser gesagt, dieses Bergland umrundete den See von Galiläa. Diese Gegend ist dafür bekannt, dass es Hügel gibt, die ein natürliches Amphitheater formten. Ein geeigneter Ort, wo Jesus dann auch zu mehreren hundert Menschen reden konnte, ohne seine Stimme krampfhaft erheben zu müssen. Aber diese Begebenheit, dass Jesus auf einen Berg stieg, hatte auch einen praktischen Grund. Hatte nicht nur einen praktischen Grund. Jesus scheint einen Berg als Ort seiner Predigt nicht nur zufällig gewählt zu haben, denn Jesus wollte hier gleich einen Vergleich ziehen, der vielleicht nicht ganz so ersichtlich ist für uns in der heutigen Zeit. Doch Jesu Zuhörerschaft blieb dies sicher nicht unbemerkt. Der religiöse Jude wusste, dass hier eine Verbindung zu Moses geschlagen wird. Eine Verbindung zu diesem großen Mose, der das Volk Israel aus der Knechtschaft in Israel herausgeführt hatte. Und dann auch nach dem Auszug die 10 Gebote auf dem Berg Sinai empfangen hatte. Und so bietet sich eigentlich der Vergleich zwischen Jesus und Mose an. Doch ein genaues Hinschauen machte einen entscheidenden Unterschied deutlich. Jesus empfing kein neues Gesetz. Später sagt Jesus auch, dass er nicht gekommen ist, um das Gesetz und die Propheten aufzulösen, sondern zu erfüllen. Jesus ging also auf den Berg, um die Erfüllung des Gesetzes zu verkünden. Oder besser, die Erfüllung von Gottes Vision für uns Menschen. Nächste Folie. Spätestens, wenn Jesus immer wieder in seiner Bergpredigt seine Autorität mit den Worten, denn wahrlich, ich sage euch, das könnte man auch nachlesen, so im 5. Kapitel, Verse 18, 26, im 6. Kapitel noch, Verse 2 und 5 und 16. Wenn er diese Worte, denn wahrlich, ich sage euch, ausdrückt, wird klar, dass wir über den Mose, die Mose-Geschichte am Berg Sinai, die Parallele zwischen Jesus und Gott ziehen müssen. Und so zum Beispiel auch in Matthäus 5, 18. Denn wahrlich, ich sage euch, solange Himmel und Erde nicht vergehen, wird auch kein einziger Buchstabe und nicht ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen. Alles muss sich erfüllen. Genauso wie Gott damals zu Mose sprach, ich bin der Herr, dein Gott, und ihm darauf die 10 Gebote anvertraute, so sprach Jesus nun zuvorderst zu seinen Jüngern, nicht als ein Gesandter Gottes, sondern als Gott selber. Ich sage euch, das sind jetzt Gottes Worte. Und mit dieser gleichen göttlichen Autorität, die nächste Folie, rückt Jesus auch ein falsches Verständnis von den Geboten zurecht, die Mose dem Volk im Auftrag Gottes gegeben hatte. Mehrmals lesen wir ja in der Bergpredigt die Formel, ihr habt gehört, ich aber sage euch. So zum Beispiel in Matthäus 5, 21 und 22. Ihr habt gehört, dass zu den Vorfahren gesagt worden ist, du sollst keinen Mord begehen. Wer einen Mord begeht, der soll vor Gericht gestellt werden. Ich aber sage euch, jeder, der auf seinen Bruder zornig ist, gehört vor Gericht. Damals einer Frau und nicht nur für die religiöse und politische Elite, aber auch für uns heute genauso noch herausfordernd, weil damit ja ein Anspruch ausgesprochen wird, der uns zur Veränderung aufruft. Es ist also nicht irgendeine Predigt, die auf diesem Hügelland von Galiläa verkündigt wird. Es stellt vieles auf den Kopf. Und so auch der Titel meiner Predigt, ob ich ihn jetzt recht gewählt habe. Ich habe viel damit gerungen, auf den Kopf gestellt. Mir ist jetzt nichts Besseres eingefallen. Aber es soll uns herausfordern. Und es ist lohnenswert, auch diesen bekannten Text, der ja eigentlich so wahrscheinlich fließt, wenn wir ihn so im Gedanken mal abspielen. Es ist lohnenswert, dass wir uns da nochmal ganz neu mit auseinandersetzen. Weil es ja auch die wahren und die lebensspendenden Worte des menschgewordenen Gottes sind. Nächste Folie. Und da können wir die Bergpredigt nicht vom Prediger Jesus trennen. Nehme ich einen Teil heraus oder höre ihn nicht als Wort Jesu, dann entsteht, wie ein bekannter Prediger aus Kanada sagt, Daryl Johnson, dann entsteht entweder ein frustrierender Idealismus oder eine bedrückende Gesetzlichkeit. Ein frustrierender Idealismus, weil Aussagen wie zum Beispiel, liebe deine Feinde, dann wie so ein Berg erscheinen, den ich nicht erklimmen kann und ich am Ende nur verzweifelt umkehren muss. Doch bei Jesus werden diese Berge dann zu einer Ebene werden, in der wir dann mit seiner Kraft ans Ziel kommen. Und genauso wird die Bergpredigt zu einer bedrückenden Gesetzlichkeit, wenn wir sie von Jesus, dem Predigen, loslösen. Ohne die Verbindung zu Jesus würden zum Beispiel Aufforderungen zum Beten und Fasten uns zu Heuchlern machen. Geistliche Disziplinen würden am Ende nur zur Schau getragen werden. Doch in der Verbindung zu Jesus sind wir von jeglicher Werksgerechtigkeit oder auch einer öffentlichen Selbstdarstellung ja befreit. Bei ihm und durch seine Kraft dürfen wir lernen, unser Leben aus Liebe zu ihm und von seinem Wort her und als Antwort auf meine persönliche Rettung auch zu gestalten. Und so ist diese Bergpredigt quasi wie eine Regierungserklärung Jesu. Jesus der König dringt nun in unsere Welt mit seiner Herrschaft ein und lädt uns Menschen dann auch zu dieser Sinnesänderung ein, kehrt um. Das Himmelreich ist nahe, wie er in Matthäus 4, 17 spricht. Er beginnt mit seinem Programm der Versöhnung, der Gerechtigkeit, der Wiederherstellung von Beziehungen, der Heilung und vielem mehr mit dieser Bergpredigt. Wie sehr es Jesus um die Verkündigung vom Anbruch seines Himmelreiches oder auch in anderen Worten seiner Herrschaft geht, wird auch in unserem Predigttext deutlich. Und so kommen wir nun zu unserem zweiten Punkt, das Glücklichsein auf den Kopf gestellt. Das ist die nächste Folie. Diese sogenannten Seligpreisungen sind ja umklammert, weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, von dem Zuspruch, einmal im Vers 3 und in Vers 10, denn ihnen gehört das Himmelreich. Ganz wichtig, dass dies nicht eine Vertröstung auf die Zukunft ist, nicht nur, auch dort gehört es uns. Denn im Gegensatz zu den anderen Zusagen steht das Verb gehört, jetzt ist es ein bisschen technisch, aber es gehört uns. Das steht in der Gegenwartsform. Also jetzt gehört es uns. Alle anderen Zusagen besitzen dagegen das Verb dann eher in der Zukunftsform. Wir werden getröstet werden zum Beispiel. Aber dazu werde ich später nochmal kurz kommen. Es soll also aus meiner Sicht kein Zweifel bestehen, dass sich jeder, der jetzt auch sich Jesus anvertraut, Jesu wunderbare Herrschaft in seinem Leben erfahren darf und sich auch dann glücklich schätzen darf. Allerdings scheint Jesus eine andere Vorstellung als ich davon zu haben, worin mein Glücklichsein liegen könnte. Er spricht von Armsein vor Gott. Vielleicht nehmt ihr euch nochmal den Predigttext auf den Sonntagsblatt nochmal vor. Armsein vor Gott, trauern, sanftmütig sein, hungern und dürsten oder um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, spätestens da. Merken wir irgendwie, das gehört nicht auf meine Liste vom Glücklichsein. Und um das jetzt besser zu verstehen, müssen wir uns vielleicht nochmal ganz kurz damit beschäftigen auch, was bedeutet es eigentlich oder was bedeutet dieser Ausdruck, glücklich zu preisen? Wir sind glücklich zu preisen. Das griechische Wort, das da steht, ist Makarios. Ich bin jetzt kein Theologe, aber ich habe dann auch nachgelesen, dass, oder man kann es ja auch in verschiedenen deutschen Übersetzungen sehen, da wird manchmal selig benutzt. Ich glaube, Luther macht das. Oder auch glückselig oder nur glücklich. Die Übersetzung, die ich gewählt habe, die neue Genfer Übersetzung, benutzt für diesen, das griechische Wort Makarios den Ausdruck glücklich zu preisen. Gefällt mir ein bisschen besser als selig, weil mit diesem Wort selig irgendwie auch mitschwingt, dass es sich bei den Seligpreisungen vielleicht um unsere Rettung oder um unser ewiges Heil handelt. Doch ich glaube, darum geht es Jesus jetzt in erster Hinsicht gar nicht. Denn unsere Rettung alleine liegt ja in Jesu Tod und seiner Auferstehung. Und bei all dem, was da beschrieben wird mit Trauern und Friedenstiften und diese anderen Entschreibungen, sind ja überhaupt gar nicht ein Gradmesser dafür, wie es um meine Rettung steht. Auch das Wort glücklich finde ich nicht ganz so angebracht, wäre vielleicht auch fehlleitend, denn es hängt ja nicht davon ab, wie ich mich gerade fühle. Entscheidend ist ja eher, wie Gott meine Situation einschätzt. Ich kann also von Gott als Makarios, als glücklich gepriesen beschrieben werden, ohne dass ich mich glücklich fühle. Oder besser, sogar unabhängig davon, ob ich mich gerade glücklich fühle. Denn natürlich freut sich auch Gott, wenn ich manchmal glücklich bin. Also in dem Sinne von, vielleicht habe ich gerade mein Abi geschafft oder ich sehe einen schönen Sonnenaufgang oder Untergang. Ich freue mich über unser erstes Kind, das geboren ist. Und ich weiß jetzt nicht eure Lebenssituation, aber da ist ja auch ganz viel Freude und auch Glück, dass Gott schenkt und sich mit uns freut. Aber Jesus möchte, glaube ich, dieses Glücklichsein etwas erweitern. Er möchte uns aufzeigen, was es heißt, in unserer gefallenen Welt Makarios zu sein. Makarios in dem Sinne, dass uns das Himmelreich gehört und wir in den Genuss seiner rettenden und heilenden Herrschaft kommen können. Und deshalb denke ich, dass der folgende Ausdruck eigentlich besser umschreibt, was Jesus sagen möchte. Ich glaube, vielleicht passt es. Es ist eine ganz freie Übersetzung. Du bist am richtigen Platz. Haben wir das da gerade? Das wäre die Folie. Genau. Du bist am richtigen Platz. Und vielleicht, wenn wir die nächste Folie auch sehen, wenn wir jetzt einfach mal nochmal die Seligpreisung in dem Sinne nochmal uns anhören. Du bist am richtigen Platz, wenn du arm bist vor Gott. Du bist am richtigen Platz, wenn du trauerst. Du bist am richtigen Platz, wenn du sanftmütig bist. Du bist am richtigen Platz, wenn du nach Gerechtigkeit hungerst und dürstest. Du bist am richtigen Platz, wenn du barmherzig bist. Du bist am richtigen Platz, wenn du ein reines Herz hast. Du bist am richtigen Platz, wenn du Frieden stiftest. Du bist am richtigen Platz, wenn du um der Gerechtigkeit willen verfolgt wirst. Genauso wie die Früchte des Geistes sind diese einzelnen Makarios-Aussagen auch miteinander verbunden oder fließen ineinander. So versuche ich das mal zu beschreiben. Wir trauern darum, dass wir geistlich arm sind, dass wir eigentlich vor Gott gar nichts bringen können oder vorweisen können. Wir erkennen als Sanftmütige, dass es das Beste ist, wenn wir Gott die Herrschaft über diese Welt überlassen und sie nicht mit unserem Egoismus weiter zerstören. Wenn wir Jesus als König begegnen, dann ändert sich auch unser Appetit und wir beginnen uns nach gerechten Beziehungen zu sehnen. Wir verstehen, dass es im Himmelreich nichts gibt, das wir verdient haben. Alles ist reine Gnade und Barmherzigkeit. Wir erleben, wie unser Herz von allen bösen Gedanken gereinigt wird und wir mit unseren Mitmenschen nichts, ja uns und auch den Mitmenschen nichts mehr vormachen müssen. Wir reichen Gottes Shalom weiter, sodass unsere Mitmenschen auch in den Genuss von Gottes ganzheitlichen Segen kommen können. Und wir wagen es, gegen bösartige Mächte aufzutreten, die den Menschen gefangen halten und besonders auch die Beziehung untereinander zerstören. Das meinte ich so ein bisschen mit dem Ineinanderfließen. Ich weiß nicht, wie es bei euch jetzt so angekommen ist, aber dass wir es als Ganzheit auch sehen und nicht uns immer nur Einzelne vielleicht rauspicken. Das ist das Leben in diesem Himmelreich, das Gott uns schenken möchte. Und deshalb vielleicht auch, du bist am richtigen Platz, wenn das alles gerade bei dir so passiert. In der nächsten Folie. Spürt ihr, wie diese Seligpreisung zu einer Aufforderung werden, für die eine oder andere Art zu leben? Hören wir Jesu Lockruf in die Jüngerschaft? Das fühlt sich ja, wie wir eben auch schon gesagt haben oder ich gesagt habe, subjektiv gesehen nicht immer gut an. Es stellt unsere Vorstellung von Glücklichsein auf den Kopf. Doch aus Gottes objektiver Sicht sind wir mit der beschriebenen Haltung genau am richtigen Platz. Es ist dann auch der Platz, wo wir erfahren können, was es heißt, dass uns das Himmelreich gehört. Wir werden Gottes Trost erfahren. Wir werden die Erde als Besitz erhalten. Wir werden satt werden. Wir werden Erbarmen finden. Wir werden Gott sehen. Und wir werden Söhne Gottes genannt werden. Alle Sätze, deren Verben in der Zukunftsform stehen. Nicht, dass es ein zukünftiger Trost sein soll oder uns die Erde ganz neu als ein Erbe zu einem späteren Zeitpunkt anvertraut wird. Es scheint mir eher, dass Jesus diese Zusagen von einem Leben unter seiner Herrschaft abhängig macht. Nicht alle, die trauern, werden Gottes Trost erfahren. Nicht alle Sanftmütigen werden die Erde als Besitz erhalten und so fort. Deshalb eher so einfach mit diesem Wechsel von der Gegenwartsform in die Zukunftsform, um das einfach nochmal deutlich zu machen. Es geht darum, dass wir erstmal unter seine Herrschaft treten. Und das klingt ein bisschen anmaßend, ja, ich weiß es, aber vielleicht auch hilft es, wenn ich das nochmal kurz kläre. Denn es bedeutet ja nicht, dass auch ein aus welchen Gründen immer trauender Mensch keinen Trost erfahren kann. Doch dieser Trost wird ein anderer sein als der Trost, den Gott uns als seine Kinder zuspricht. Und genauso, das ist ja ganz aktuell, können Klimaaktivisten Gutes für unseren Planeten bewegen. Auch ihnen ist ja die Erde irgendwie anvertraut. Doch es bleibt dann einfach irgendwo diesseitig, während wir als Christen uns zur Bewahrung der Schöpfung dann mit einer Perspektive der Ewigkeit einsetzen können. Vielleicht spürt ihr, es ist schon irgendwie etwas anderes. Wir sind also auch nichts Besseres als die anderen. Aber der einzige Unterschied besteht darin, dass wir anerkennen, dass es nichts Besseres gibt, als sich unter Jesu Herrschaft zu stellen. Der versprochene Trost, die versprochene Erde als Besitz, das versprochene Sattsein, das versprochene Erbarmen, das versprochene Gottsehen, die versprochene Aufnahme als Söhne Gottes hat also eine geheimnisvolle Dimension von Gottes Gegenwart, die sich nur uns als Glaubenden auch erschließt. Karl Barth hat das folgendermaßen beschrieben. Ist ein bisschen so eine alte Sprache, aber ich hoffe, es kommt dann auch rüber. Die neutestamentlichen Seligpreisungen reden von der Seligkeit des Gottesreiches. Und so sagen sie denen, die sie angehen, also uns Christen, etwas ihnen ganz Neues. So können sie ihnen nur von dem gesagt werden, der als der königliche Mensch dieses Neue bringt und selber ist. Er ist das Haupt, der Soter, der Erlöser, der rechte Hirte, der ihnen selbst den Bescheid geben kann, den sie sich selbst nimmermehr geben könnten. Selig seid ihr oder glücklich gepriesen seid ihr. Und jeder, der sich Jesus zuwendet, wird dies auch erfahren. Deshalb auch heute Morgen die Einladung. Kehre um. Lasst uns umkehren von unseren eigenen Wegen. Das Himmelreich ist mit Jesu kommen. uns Menschen nahe gekommen. Nun aber zum dritten und letzten Punkt. Der Wert von rechten Beziehungen. Es ist interessant, dass die Seligpreisungen in zwei Blöcke zu jeweils vier Zusagen unterteilt werden können. Auch ein bisschen technisch wieder. Ich habe nachgelesen, dass jeder dieser Blöcke im griechischen Text genau 36 Wörter umfasst. Da denkt man auch, ja, das ist wahrscheinlich jetzt schon auch mit einer Absicht so verfasst worden. Und in der deutschen Übersetzung natürlich nicht ersichtlich. Aber Jesus will uns, glaube ich, hier was mitteilen. Denn am Ende dieser zwei Blöcke, einmal ja die Verse 3 bis 6 und dann nochmal die Verse 7 bis 10, bezieht sich ja die jeweilige Makarios-Aussage auf Menschen, denen Gerechtigkeit wichtig ist. Im ersten Block, die Verse 3 bis 6, werden sie als Menschen beschrieben, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten. Und dann im zweiten Block, in den Versen 7 bis 10, als Menschen, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Und genauso ist auffällig, dass Jesus dieses Thema der Gerechtigkeit noch an drei weiteren Stellen seiner Bergpredigt aufgreift. Das ist einmal Matthäus 5, 20. Denn ich sage euch, wenn euer Leben der Gerechtigkeit Gottes nicht besser entspricht als das der Schriftgelehrten und Pharisäer, werdet ihr mit Sicherheit nicht ins Himmelreich kommen. Dann gibt es noch die Stelle in Matthäus 6, 1. Hütet euch, eure Gerechtigkeit vor den Menschen zur Schau zu stellen. Sonst habt ihr von eurem Vater im Himmel keinen Lohn mehr zu erwarten. Und Matthäus 6, 33. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Sehen wir diese Verbindung zwischen der Gerechtigkeit und Gottesreich und dem Vater im Himmel, ich glaube, und dann steht da noch das, und ja, das Himmelreich. Ja, Jesus greift immer wieder dieses Thema der Gerechtigkeit auf, und das ist, wird dann, denke ich mir, schon sichtbar, dass es das Hauptmerkmal seiner Herrschaft ist. Im Juli, als ich hier gepredigt hatte über den Philipperbrief, das erste Kapitel, hatte ich schon einmal versucht zu erklären, dass Gerechtigkeit im biblischen Sinne eher auch ein Beziehungswort ist und weniger eine juristische Bedeutung besitzt. Gerecht sein bedeutet im biblischen Zusammenhang immer in richtigen Beziehungen zu leben und einander gerecht zu werden. Und zwar dem Nächsten, Gott und dann auch mir selber. Jesu Herrschaft in meinem Leben befähigt mich dazu, in richtigen oder rechten Beziehungen zu leben. Jesus bringt nicht nur meine zerstörte Beziehung zu Gott selber wieder in Ordnung, sondern gibt mir auch die Kraft zur Versöhnung mit den Menschen, mit denen ich im Unfrieden lebe. Und gerade die genannten Bibelstellen könnten dann auch folgendermaßen umschrieben werden. Das habe ich jetzt mal ein bisschen frei probiert. Können wir noch mal mitlesen. Das wäre Matthäus 5, 20. Wenn sich eure Gerechtigkeit, wie bei den schriftgelehrten Pharisäern, nicht auf versöhnte und rechte Beziehungen stützt, werdet ihr mit Sicherheit nicht ins Himmelreich kommen. Oder Matthäus 6, 1. Hütet euch, liebevolle Beziehungen nur äußerlich vor den Menschen zur Schau zu stellen, sonst habt ihr von eurem Vater im Himmel keinen Lohn mehr zu erwarten. Matthäus 6, 33. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und rechte, versöhnte und liebevolle Beziehungen gehen. Dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Wir kennen oftmals das, gerade im letzten Vers, es soll euch um Gottes Reich gehen. Es ist zugegeben etwas frei formuliert. Dürfen wir auch gern darüber diskutieren. Aber es lohnt sich, einfach mal diesen Blick auf das Gemeindeleben, im Gemeindeleben auch über gerechte oder rechte Beziehungen nachzudenken. Gerade wo wir jetzt vielleicht auch als Christuskirche dafür beten und dass Aufbrüche geschehen neu, dass sich Menschen unserer Gemeinde auch anschließen. Da würden ja auch eigentlich nur diese schwierigen und ungeklärte Beziehungen nur im Wege stehen. Das können wir, glaube ich, alles gut nachvollziehen. Und Auf der anderen Seite, wenn dann so neue oder interessierte Leute hineinkommen und dann sehen und dass ja wie einfach hier das Miteinander aussieht, dann ist das ja auch etwas Anziehendes. Und wenn sie in intakte Gemeinschaften vorfinden. Und so ist es auch schön, einfach dieses Picknick im Garten, das wir jetzt leider dieses Jahr gar nicht mitgemacht haben, das hier jetzt ja schon richtige Tradition hat, dass solche Gelegenheiten dann immer wieder gut sind, auch wirklich im Miteinander, das Miteinander zu genießen und auch Gottes Segen zu erleben. Vertrauen wir also, dass Gott in da, wo wir wirklich nach Gerechtigkeit, nach rechten Beziehungen hungern und dürsten, dass Gott uns da satt machen möchte. Satt an unseren Mitmenschen und auch an ihm natürlich. Und Gott weiß, dass wir da eigentlich einen großen Bedarf haben, aber er wird es dann auch schaffen, wo wir uns dann ihm wirklich zuwenden. Ein letzter Gedanke. Nächste Folie. Niemand kann uns zu Makarios-Menschen, diesen glücklich gepriesenen Menschen, machen, außer Jesus. Es ist wirklich Jesus' Aufgabe. Er predigt sein Evangelium von dem Hineinbrechen seiner Herrschaft. Er lehrt uns, was es bedeutet, unter dieser Herrschaft zu leben. Und er lässt seine Herrschaft in uns Heilung bewirken. Er gestaltet uns um in sein Ebenbild und sagt dann Makarios, glücklich zu preisen seid ihr. Genauso wie zu Beginn der Schöpfung, als er zum krönenden Abschluss den Menschen geschaffen hatte und dann bezeugte, es war doch sehr gut. Dennoch werden die Empfänger der ersten Seligpreisung, nochmal kurz zu Vers 3 zurückzukommen, so beschrieben, als ob es bei uns Makarios-Menschen auch auf eine Haltung ankommt. Das sind ja die Armen im Geist oder wie auch jetzt die Neue Genfer Übersetzung schreibt, oder die Armen sind vor Gott. Diese Menschen sind es doch, die das Himmelreich besitzen. Wie können wir also diese Armut verstehen? Ein Schlüssel ist wieder im Selbstverständnis Jesu zu finden. Bei seiner Antrittsrede in der Synagoge von Nazareth gibt Jesus ja zu verstehen, dass er in Anlehnung an die Verheißung in Jesaja 61,1 gekommen ist, um den Elenden gute Botschaft zu bringen und die zerbrochenen Herzen zu verbinden. Und genauso steht bei Jesaja, dass Gott bei denen wohnen will, die zerschlagenen und demütigen Geistes sind. Das können wir in Jesaja 57 nachlesen. Und mit diesen beiden Schlüsseln aus dem Alten Testament können wir nun besser verstehen, wenn Jesus mit den Armen vor Gott im dritten Vers unseres Predigttextes meint. Laut Gerd Meyer in seiner Auslegung zu den Seligpreisungen meint Jesus diejenigen, die unter die Last eigener oder fremder Schuld gebeugt sind und ihre innere Armut vor Gott erkennen. Es sind diejenigen, die mit leeren Händen zu Gott kommen. Der Werberuf der ersten Seligpreisung lädt also zerschlagene und demütige Sünder zu Gott ein. Die letzte Folie. Deshalb nun an uns alle die Frage, ob uns Gott gerade etwas irgendwie aufzeigt, was wir bei ihm ablegen sollen. Gibt es etwas, was mir im Weg steht, befreit und versöhnt, all die anderen Makarios-Zusprüche zu empfangen? Und wenn das dann geklärt ist, dürfen wir uns dann einfach diesen Fragen auch zuwenden. Welchen Makarios-Zuspruch gestaltet Jesus gerade in mir? Hilft er mir gerade mehr, zu diesem sanftmütigen Makarios-Menschen zu werden oder dem Barmherzigen oder den Friedenstiftenden? Oder in welchem Makarios-Zuspruch habe ich die meiste Not, den größten Mangel? Nehmen wir uns doch jetzt zum Abschluss einfach in der Stille auch ein wenig Zeit, mit Jesus darüber zu reden. Und ich werde dann die Stille mit Gebet abschließen. Danke, Jesus, dass du uns heute Morgen auch diese Seligpreisung zusprichst und uns einlädst, unter deiner Herrschaft zu leben. Wir wissen es, wir sind da am richtigen Platz. Da dürfen wir deinen Segen empfangen, Heilung, Mut, auch Kraft für jeden Tag, eine Freude und vieles mehr, was dann auch beschrieben steht. Und dafür loben und preisen wir dich und vertrauen, dass du jetzt weiter an uns am Werke bist, auch zur Herrlichkeit deines wunderbaren Namens. Amen.